Ein Arzt erzählt, vor der Tür stand Seppli aus der Bachwies. Er habe mit seinem Bruder auf dem Heustock gespielt. Und dann habe ihn sein Bruder vom Heustock zur Tenne hinuntergestoßen. Die Untersuchung ergab, dass ein beträchtlicher Teil der Kopfhaut abgerissen war. Das ergab eine schwierige Operation. Mit etwa 20 Nähten musste die abgerissene Kopfhaut wieder in den alten Platz befestigt werden. Der kleine Seppli verhielt sich während der über einer Stunde dauernden Prozedur mäuschenstill, kein Zappeln, kein Wehklagen. Endlich war es geschafft. Als er dann in seinem dicken Verband weggehen wollte, gab ihm die Mutter des Arztes eine Tafel Schokolade als Belohnung für das Stillhalten mit. Sie riet ihm, sie auf dem Heimweg zu essen. Aber da sagte Seppli, nur die Hälfte, die andere Hälfte bekommt mein Bruder Andreas. Aber Andreas habe ihn doch in die Tenne hinuntergestoßen. Und da blitzten die Augen von Seppli auf und er sagt, er ist doch mein Bruder. Wir werden als Brüder bezeichnet, als Geschwister. Wir sind doch Geschwister im Herrn. So sagen wir das, so wissen wir das, aber leben wir das? Wir sind geistliche Geschwister als Gemeinde Gottes. Wir sind die Familie Gottes. Wir gehören zusammen. Paulus schreibt den Thessalonikern im 1. Thessalonicher Kapitel 4, ich lese ab Vers 9, von der brüderlichen Liebe aber ist es nicht nötig, euch zu schreiben, denn ihr selbst seid von Gott gelehrt, euch untereinander zu lieben. Und das tut ihr auch an allen Brüdern, die in ganz Mazedonien sind. Wir mahnen euch aber, liebe Brüder, dass ihr darin noch vollkommener werdet und setzt eure Ehre darein, dass ihr ein stilles Leben führt und dass eure Schaft mit euren eigenen Händen arbeitet, wie wir euch geboten haben, damit ihr ehrbar lebt vor denen, die draußen sind und auf niemanden angewiesen seid. Als erstes macht Paulus ihnen deutlich, oder sagt er, ihr seid von Gott gelernt, wie man liebt. Als zweites, in der Gesellschaft sollen sie eigenständig leben. Von Gott lernt uns zu lieben. Paulus brauchte die Bruderschaft oder die Bruderliebe eigentlich gar nicht zu erwähnen. Man kann auch jetzt jedes Mal, wenn ich Bruder sage, denken wir auch, es kann Geschwister sein. Also es heißt eigentlich Geschwister, also Bruderliebe, das umfasst alles, das umfasst auch unsere Schwestern. Paulus brauchte eigentlich die Bruderliebe gar nicht zu erwähnen, denn die Thessaloniker waren darin sehr, sehr vorbildlich. Bereits in der Einleitung dieses Briefes schreibt Paulus, wir danken alle Zeit für eure Arbeit in der Liebe. Auch Timotheus stellte der Gemeinde nach seinem Besuch diesbezüglich ein ausgezeichnetes Zeugnis aus, wie sie Liebe lebten. Aber warum erwähnt denn Paulus trotzdem, wenn es gar nicht nötig wäre, warum erwähnt er dann trotzdem diese Bruderliebe? Wenn er schreibt, davon muss ich euch gar nicht schreiben, warum schreibt er es dann überhaupt? Ich nehme an, dass Paulus die Brüderlichkeit ihm so grundlegend erscheint, dass er sie erwähnen will, auch wenn sich die Gemeinde sehr auszeichnet dadurch. Er will sie erwähnen. Denn Brüderlichkeit gehört zum Gemeindeleben wie vier Räder zum Auto. Gemeinde ohne Liebe ist nicht Gemeinde. Gemeinde muss sich durch gelebte Brüderlichkeit auszeichnen. Es ist nicht unsere Entscheidung anbefohlen, ob wir die Liebe untereinander leben wollen oder nicht. Gemeinde muss sie leben. Was ist das Kennzeichen der Gemeinde Jesu? Eines der Kennzeichen. Paulus schreibt den Römern, die brüderliche Liebe untereinander sei herzlich, von Herzen. Einer komme dem anderen zuvor in Ehrerbietung. Oder im Hebräerbrief heißt es kurz und bündig, bleib fest in der brüderlichen Liebe. Und Petrus fordert die Gemeinde auf in seinem ersten Brief, vor allen Dingen, habt untereinander beständige Liebe. Vor allem. Denn die Liebe deckt auch der Sündenmenge. Vers, der uns vielleicht oft zu schaffen macht. Die Liebe deckt nämlich der Sündenmenge. Da wo Liebe ist, da kann man auch mit Sünde anders umgehen. Nicht, dass man Sünde duldet, aber die Liebe deckt der Sünde die Menge. Vor allen Dingen habt untereinander beständige Liebe. Man könnte hier noch weiterfahren, noch viele, viele Verse, Aussagen aus der Schrift aufzählen und zitieren, die gerade die Brüderlichkeit und Bruderliebe, Liebe in der Gemeinde betonen und auffordern, ermahnen, ermutigen. Schließlich hat der Herr selbst gesagt, ein neues Gebot gebe ich euch, liebt einander. Liebt einander, wie ich euch geliebt habe, so sollt auch ihr einander lieben. Daran werden alle erkennen, dass ihr meine Jünger seid, wenn ihr einander liebt. Weil die Bruderliebe so grundlegend ist, wie das Atmen zum Leben, kann Paulus nicht einfach nichts dazu sagen. Vermutlich braucht er das einfach nicht übers Herz, auch wenn die Thessaloniker das noch so vorbildlich leben, aber er braucht es offenbar nicht übers Herz, gar nichts zu sagen. Das ist ein Grundpfeiler in der Gemeinde, die Liebe zueinander, die Brüderlichkeit. Er will die Brüderlichkeit zumindest erwähnt haben und ermutigen, weiter so zu leben und noch vollkommener darin zu werden. Die Liebe, die sie in Thessalonik praktizieren, lernten sie von Gott selbst. Gott hat sie gelernt, schreibt Paulus. Wie hat er das denn gemacht? Wie hat Gott ihnen diese Liebe beigebracht? Das alles überstrahlende Beispiel der Liebe Gottes lehrt uns alle. Auch heute noch sind wir von Gott unmissverständlich gelehrt, was Liebe bedeutet. Denn also hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, auf dass alle, die an ihn glauben, nicht verloren werden, sondern ewiges Leben haben. An seinem eigenen Sohn, an Jesus Christus, führt uns Gott seine Liebe vor Augen. Er opferte sein Liebstes, indem er seinen Sohn in diese Welt sandte, die nichts Besseres wusste, als ihn zu verspotten, zu verstoßen und hinzurichten. Unbegreiflich viel investierte Gott, um seiner Liebe Ausdruck zu geben, um Liebe zu lernen und zu leben. Gott ist nicht wie ein Guru, der von Liebe spricht und sich bedienen lässt. Gott hat selber die Liebe uns vor Augen geführt, greifbar, handfest. Unbegreiflich viel hat er selber investiert, um seiner Liebe zu uns Ausdruck zu geben, um Liebe zu leben. Diese Liebe ist nicht einmal dadurch motiviert, weil wir so liebenswürdig wären. Das wäre ja noch schön. Nicht dadurch, dass wir liebenswürdig wären. Gott hat nicht aufgrund unserer Liebenswürdigkeit gehandelt. Was ist dann an uns so liebenswürdig? Wenn wir in die Welt hineinsehen, was ist dann in der Welt so liebenswürdig? Kriege, Streit, Neid. Nein, da gab es nichts zu lieben, dass er, weil er uns so liebenswürdig findet, denkt, jetzt muss ich sie lieben. Nein, Gott liebt uns, weil er uns lieben wollte. Weil wir seine Geschöpfe sind. Einzig und allein deshalb. Er liebt uns und er liebte uns als an uns noch nichts Liebenswürdiges war. So lesen wir in der Schrift, denn Christus ist schon zur Zeit, als wir noch schwach waren, für uns gottlos ist er gestorben. für uns Gottlose. Nun stirbt kaum jemand um eines Gerechten willen, um des Guten willen wagt er vielleicht sein Leben. Gott aber erweist seine Liebe zu uns darin, dass Christus für uns gestorben ist, als wir noch Sünder waren. Das ist Gottes Liebe. Gott starb für uns, als wir noch Sünder waren. Nicht, weil wir ein schönes Gegenüber für ihn waren, das ihm Liebe, das ihm Achtung entgegenbrachte. Nein, als wir gottlos waren, hat er uns die Liebe erwiesen. Das heißt, dass Gott für etwas an sich Wertloses und Verachtungswürdiges gestorben ist. Nicht etwa für jemand, der ihm etwas Gutes erwiesen hätte. Das ist wirklich besonders. Das ist Gottes Liebe. Kennst du diese Liebe Gottes? Gott, der dich liebt, so wie du bist. Weißt du, dass Gott an dich keine Anforderungen stellt nach dem Motto, zuerst musst du dich völlig ändern und ein guter Mensch sein, erst dann bin ich bereit, dich zu lieben? Nein, Gott hat dich bereits geliebt. Gott hat dir seine Liebe bereits vor Augen gestellt. Am Kreuz auf Golgatha hat er für dich sich hinrichten lassen, der auch seinen eigenen Sohn nicht verschont hat, sondern hat ihn für uns alle dahin gegeben. Wie sollte er uns mit ihm nicht alles schenken? Alles will dir Gott durch Jesus schenken. Alles liegt bereit. Alles. Du musst dich nur danach ausstrecken. Liebe kann sich nie und nimmer aufdrängen. Liebe kann sich nur immer schenken, nur immer offerieren. Und Liebe muss entgegengenommen werden, muss beantwortet werden. Hast du Gott schon eine Antwort gegeben? Sie liegt bei dir. Ob du auf diese gewaltige und großartige Liebe reagieren willst, ist deine Sache. Eins, was du wissen kannst, Gott hat dich geliebt, so wie du bist. Er ist für dich am Kreuz gestorben, weil du so bist. Und er will etwas Neues in dir schaffen. Und wenn du noch nicht auf diese Liebe reagiert hast, wenn du dein Leben noch nicht Jesus unters Kreuz gebracht hast, frage ich dich, was hält dich eigentlich davon ab? Die Liebe Gottes nicht zu beachten. Ist es dein Nachbar? Sind es deine Verwandten, die dann vielleicht sagen, es ist der fromm geworden? Was hält dich ab, diese Liebe Gottes auszuschlagen? Gott hat dich geliebt, indem Christus gestorben ist, als du noch Sünder warst. Und wenn du jetzt noch Sünder bist, noch nicht erlöst, er liebt dich jetzt. Aber du musst ihm entgegengehen. Nun liegt es an dir, die Liebe Gottes zu erwidern, und wenn du das tust, wird dein Leben neu werden. Geh doch nicht achtlos an der Liebe Gottes. Das heißt, geh nicht achtlos an Jesus vorbei. Glaube an ihn. Vertraue ihm dein Leben an, dann wirst du wirklich leben. Wer den Sohn hat, der hat das Leben. Wer den Sohn Gottes nicht hat, der hat das Leben nicht. Und wer das Leben nicht hat, der weiß gar nicht, was er verpasst hat. Das ist wie beim Skifahren, wenn man mit einer Bergbahn den Berg hochfährt. Ich war mal in Lungern, in einem Skilager. Und das war immer neblig, echt erdrückend neblig. Und jedes Mal hat man überlegt, sollen wir jetzt mit der Bergbahn hoch, lohnt sich das? Im Nebel wollen wir nicht Skilaufen. Dann sind wir in die Bergbahn gegangen, dann fährt die Bergbahn hoch und wir kommen in das schönste strahlende Wetter. Kein Mensch hätte gedacht, hätte man es nicht gewusst, dass unten, wo das so neblig ist, dass es oben so schön sein kann. Wer den Sohn hat, der hat das Leben. Wer den Sohn Gottes nicht hat, der hat das Leben nicht. Vielleicht ist der Nebel, in dem du lebst, für dich das Leben. Nur weil du die Sonne noch nie gesehen hast. Nur weil du noch nie erfahren hast, was Liebe Gottes heißt. Und gerne bin ich bereit, dir das zu erklären, wie wir der Liebe Gottes, wie wir Jesus begegnen können, wie unser Leben neu werden kann. Ich möchte dich einladen, dein Leben Jesus anzuvertrauen. Nur darin findet dein Leben Erfüllung und kommt es zum Ziel. Also, von der Liebe Gottes, die alles gegeben hat, die sich selbst aufopferte, die sich völlig investierte, davon haben die Thessalonicher gelehrt und dieses Vorbild in der Gemeinde nachgeahmt. Sie sind dem Beispiel Jesu gefolgt, der sich schlagen und hinrichten ließ für Menschen, die gar nicht liebenswürdig waren. Diesem Beispiel sollen wir als Gemeinde folgen. Jesus fordert uns durch die Bergpredigt deutlich auf, indem er wohlbemerkt in Bezug auf die Feindesliebe Folgendes sagt. Denn wenn ihr liebt, die euch lieben, was werdet ihr für Lohn haben? Tun das nicht auch die Zöllner? Und wenn ihr nur zu euren Brüdern freundlich seid, was tut ihr Besonderes? Tun nicht dasselbe auch die Heiden? Darum sollt ihr vollkommen sein, wie euer Vater im Himmel vollkommen ist. Wenn das in der Beziehung zu den Feinden gilt, dann gilt es doch auch unter Glaubensgeschwistern. Dass man einander liebt, auch wenn man etwas anders geartet ist. Und manchmal ist es tatsächlich unter uns so, dass wir uns an der Andersartigkeit stoßen. Dass unsere Beurteilung des anderen nicht nur eine geistliche, sondern eine Sympathie- und Antipathie-Beurteilung ist. Es gehört auch die Liebe zu den schwachen Geschwistern dazu. Paulus sagt den Ältesten in Milet, ich habe euch in allem gezeigt, dass man so arbeiten und sich der Schwachen annehmen muss. Im Gedenken an das Wort des Herrn, Jesus, der selbst gesagt hat, geben ist seliger als nehmen. Wie Paulus darf, und das freut mich wirklich, ich habe das schon am Dienstag gesagt, darf ich die Gemeinde einfach auch mal rühmen. In unseren Reihen wird die Liebe gelebt, gerade die Liebe zu den Schwachen und Betagten. Jahr aus, Jahr ein werden Geschwister besucht, die in Heimen sind. Wir haben ja gehört zum Teil so, dass sie einen nicht einmal mehr erkennen. Und trotzdem gibt es viele Geschwister unter uns, die ganz treu Einzelnen nachgehen. Es wird füreinander gesorgt in ganz praktischen Dingen. Es wird füreinander gebetet. Viele unscheinbare Dienste werden getan. Kranke und Betagte werden über Jahre treu besucht und umbetet. Menschen begleitet, die in Nöten sind. Und so weiter. Ich kann euch eins sagen, Gott sieht das. Ich kann euch eins sagen, da liegt ein großer Segen auf diesen kleinen Diensten. Wer sich ans Geringe hält und wer sich ums Geringe sorgt, der tut Gottes Wille. Da liegt ein großer Segen drauf. Viel mehr, als wenn wir großen Namen nachspringen, um dann zu sagen können, mit dem habe ich auch mal einen Kaffee getrunken. Und mit dem bin ich mal Skilaufen gegangen und hin und her. Auch wenn die Gemeinde durch eine Krise hindurchgegangen ist, so sind diese Liebensdienste im Wesentlichen erhalten geblieben, ungeachtet der Zwist in der Gemeinde. Da bin ich dankbar. Da sehe ich auch einen großen Segen drin. Natürlich dürfen wir auch die Opfer nicht vergessen. Es hat auch, die Vergangenheit hat Opfer gebracht. Aber trotzdem ist es eine Tatsache, dass füreinander gesorgt wurde und dass füreinander gesorgt wird. Ich möchte hier nochmals ein Wort auch in unsere Situation hineinsagen. Dort, wo noch Mauern und Gräben zwischen Geschwistern sind, möchte ich ermutigen, in Liebe aufeinander zuzugehen. Wir haben nachher Gemeindekaffee, gute Möglichkeit, aufeinander zuzugehen und diese Hindernisse endlich zu begraben und Versöhnung zu leben. Paulus musste der Gemeinde in Korinth sagen, ich fürchte, wenn ich komme, finde ich euch nicht, wie ich will. Es ist ganz interessant, was es alles gibt in Korinth. Hader unter den Gläubigen, Neid, Zorn, Zank, üble Nachrede, Verleumdung, Aufgeblasenheit Unordnung. Was würde Paulus schreiben, wenn er uns besucht? Was würde er bei uns finden? Ich befürchte, er würde auch bei uns solche Dinge finden. Und manchmal haben solche grundsätzliche Dinge ganz fromme Worte. Hader, Neid, Zorn, Zank, üble Nachrede, Verleugnung, Aufgeblasenheit, Unordnung. Und ich möchte uns bitten, dass wir uns doch mal Gedanken darüber machen, was ist die treibende Feder in meinem Herzen? Ist es vielleicht nicht Hader, Zorn? Ist es vielleicht nicht üble Nachrede, die mich in eine Richtung gedrängt hat? Mal bereit sein, mit sich selber ehrlich zu sein und dann sauberen Tisch zu machen. Leg doch all diese schrecklichen Dinge ab. Ich kann euch die hundertprozentige Garantie geben, dass das Gott nicht gefällt. Nichts von dem, was hier Paulus geschrieben hat. Lernt euch innig zu lieben. Und vielleicht muss man auch des Paulus es zu Evodia und Syntyche sagt, die gute Mitarbeiter sind. Evodia ermahne ich und auch Syntyche ermahne ich, dass sie eines Sinnes seien in dem Herrn. Macht endlich mal Schluss und seid mal eines Sinnes. Denn, ja, ich bitte auch dich, mein treuer Gefährte, steh ihnen bei. Sie haben mit mir für das Evangelium gekämpft, zusammen mit Clemens und meinen anderen Mitarbeitern, deren Namen im Buch des Lebens stehen. Treue Mitarbeiter, auf einmal kam der Zwist auf. Jetzt vertragt euch mal. Vielleicht muss es auch einfach das sein. Wenn wir das nicht ausräumen, dann können wir nicht die herzliche Liebe leben. Die Liebe kann nicht wachsen, das steht immer, wenn Misstrauen unsere Beziehungen bestimmt. Wenn nicht Vertrauen wachsen kann, dann kann auch die Liebe nicht weiter wachsen. Auch das Sorgen füreinander kann nicht weiter wachsen. Das Besorgtsein füreinander. Ein guter Weg dazu ist, wie Paulus den Galaten schreibt, darum, solange wir noch Zeit haben, wir wissen nicht, wie viel Zeit wir haben, bis Jesus kommt, solange wir noch Zeit haben, lasst uns Gutes tun, an jedermann, allermeist, aber an des Glaubensgenossen, allermeist, unter den Gläubigen. Wir sollen zusammenhalten, wir sollen uns stärken. Ich möchte dazu ermutigen. In der Gesellschaft eigenständig leben. Nun greift Paulus noch einen Punkt auf, und zwar das Leben in der Gesellschaft. Die Gläubigen sollen ein stilles Leben führen. Ähnlich wie Paulus, das auch den Timotheus schreibt, dass man für die Obrigkeit beten soll, damit wir ein stilles Leben führen. Ich möchte an dieser Stelle nicht darüber sprechen, wie weit ein Christ politisch sich betätigen soll. Das würde den Rahmen dieser Predigt sprengen. Aber was aus diesem Text hervorgeht, ist, dass sich Christen still verhalten sollten, nicht ständig aufmucken. Wir sollen also nicht unnötig Anstoß erregen. Und dies gilt auch für das tägliche Leben. Christen sollen mit eigenen Händen arbeiten, damit sie Lebensunterhalt bestreiten können. Vermutlich gab es schon in Thessalonik Anzeichen für eine ungesunde Entwicklung, denn im zweiten Brief musste Paulus gerade in dieser Sache etwas konkreter werden. Er schreibt dort, denn wir hören, dass einige unter euch unordentlich leben und nichts arbeiten, sondern unnütze Dinge treiben. Offenbar waren schon bei seinem ersten Brief gewisse Anzeichen vorhanden. Die konkrete Erwartung der Gemeinde auf die Wiederkunft Jesu hatte zur Folge, dass sich einige einen Ausstieg aus der Verantwortung für das tägliche Leben erlaubten, aber dadurch den anderen mit der Zeit zur Last fielen. Diese Verhaltensweise dient nicht zur Verherrlichung Gottes. Die Leute schimpfen höchstens über die lasterhafte Lebensführung der Christen. Das könnte sie dazu führen, das Evangelium nicht ernst zu nehmen. Ein ähnliches Problem mag in Korinth vorgelegen sein, wenn Paulus schreiben muss, jeder bleibe in der Berufung, in der er berufen wurde. Bist du als Knecht berufen, so sorge dich nicht, doch kannst du frei werden. So nutze es umso lieber. Durch dieses Verhalten sollte die Gemeinde ihre Eigenständigkeit bewahren. Es wäre schändlich für das Evangelium, wenn die Gemeindeglieder als faul und unzuverlässig gelten würden, wenn sie sozusagen als Lebenskünstler ihren Alltag und ihren Tag fristen. Ferner führt dies auch in Abhängigkeiten, die eine objektive geistliche Sichtweise verhindern können. Die Gemeinde soll aber auf niemanden außer auf Gott angewiesen sein. Nur so wird ein gesunder Wachstum möglich. Als Christen sollen wir uns tüchtig erweisen. Wir sollen gute Haushalter sein. Jedoch sollte dies in einem vernünftigen Rahmen geschehen. Nicht, dass die Arbeit zum Ersatzgott wird. Das geht schneller, als wir denken. Diesbezüglich können wir uns von einem Fischer ein Beispiel nehmen. Ein Fischer sitzt am Strand und blickt auf das Meer, nachdem er die Ernte seiner mühseligen Ausfahrt auf den Markt gebracht hat. Warum er nicht einen Kredit aufnehme, fragt ihn ein Tourist. Dann könnte er einen Motor kaufen und das Doppelte fangen. Wunderbar. Dann brächte ihm Geld für einen Kutter und einen zweiten Mann ein. Zweimal täglich auf Fang hieße das Vierfache verdienen, warum er eigentlich herumtrödelte. Auch ein dritter Kutter wäre zu beschaffen. Das Meer könnte viel besser ausgenutzt werden. Ein Stand am Markt, Angestellte, ein Fischrestaurant, eine Konservenfabrik. Dem Touristen leuchten die Augen. Und dann unterbricht ihn der Fischer. Dann brauchen Sie gar nichts mehr zu tun, dann können Sie den ganzen Tag sitzen und glücklich auf Ihr Meer hinausblicken. Aber das tue ich doch jetzt schon, antwortet ihm der Fischer. Wenn wir hier nicht zu einer gesunden Einstellung kommen, wird unser Arbeitseifer tatsächlich schneller zum Götzendienst, als wir es meinen. Wir sollen aber Gott dienen. Unser Leben so gestalten, dass das Reich Gottes seinen Platz bekommt, nicht dass unsere Karriere zu unserem Lebensinhalt wird. Ich habe nichts gegen Karriere. Absolut nichts. Ich freue mich über jeden, der Karriere macht. Aber wenn die Karriere uns auffrisst und wenn die Karriere nicht mehr erlaubt, dass wir uns im Reich Gottes investieren, dann meine ich, dann müssen bei uns die Alarmzeichen hochgehen. Wenn Gemeinde nur noch zu einem Verein wird, den man ab und zu mal besucht, wenn es gerade im Termin noch Platz hat, dann meine ich, dann sollen die Alarmglocken läuten. Wir müssen die richtige Einstellung finden. Wir sind dankbar für Leute, die Karriere machen. Und keiner muss ein schlechtes Gewissen haben, weil er Karriere macht. Keiner. Nur muss jeder sich darüber Gedanken machen, wie kann ich mit meinem Beruf, mit meiner Verantwortung, die ich zu tragen habe, im Reich Gottes auch den Platz richtig ausfüllen und das beitragen, was Not tut. Ich fasse zusammen. Paulus rühmt einmal mehr die Gemeinde in Thessalonik. Sie leben die Liebe, die sie von Gott gelernt sind. Und gelernt sind sie von dieser Liebe durch das Beispiel Gottes selber. Gott hat sich selbst geopfert am Kreuz auf Golgatha. Er hat alles geschenkt. Er hat sich selber aufgeopfert. Und ich muss einerseits sagen, es freut mich riesig, dass in unserer Gemeinde Liebe sichtbar gelebt wird, in allen Ecken, wo man hinkommt. Aber wir können noch vollkommener werden. Wir können noch Mauern abbauen und Gräben zuschütten, die noch Hindernisse sind, damit sich Liebe weiter entfalten kann. Wir können nicht in Neiden, übler Nachrede und so weiter verharren und meinen, die Liebe wachse dann noch weiter. Wir müssen das angehen. Das weiß jeder, wenn er in sein Herz hineinblickt. Und das möchte ich. Und wir sollen in der Gesellschaft ein eigenständiges Leben führen als Gläubige. Uns nicht in Abhängigkeiten geben, die uns dann Bewegungsfreiheit nehmen oder die uns auch dazu Anlass geben, dass wir verlästert werden. Ja, die Christen sind Parasiten Die nehmen immer überall die Vorteile und die Verantwortung sind sie nicht bereit zu tragen. Die lassen immer die anderen die Dreckarbeit machen, selber machen sie nichts, sie sprechen nur immer davon. Das dürfen wir nicht zulassen. Wir müssen unsere Verantwortung wahrnehmen, wir müssen in einer Eigenständigkeit auch leben. Wollen wir als Gemeinde wirklich brauchbar im Reich Gottes sein, so sind wir zu einer echten Brüderlichkeit, zu einer echten Liebe untereinander, zu einer herzlichen Liebe untereinander aufgefordert. Die Brüderlichkeit und die Liebe hat Ausstrahlung. Petrus sagt, in der Frömmigkeit brüderlicher Liebe und in der brüderlichen Liebe die Liebe zu allen Menschen. Also auch hier ist der Weg klar. Brüderliche Liebe in der Gemeinde. Und daraus wächst die Liebe zu allen Menschen. So sehen wir, was wir sagen, wenn ich in der Familie verkracht bin, wie will ich dann in einem größeren Kreis Ordnung schaffen können, wenn ich es nicht mal in der Familie mache? Wie will meine Familie Ausstrahlung haben, wenn ich zerstritten bin? Wie will meine Ehe Ausstrahlung haben, wenn wir noch kaum den Mund aufkriegen, um miteinander zu sprechen? Da denken alle komische zwei. Hä? Kommen immer miteinander, aber irgendetwas stimmt nicht. Wie viel mehr Ausstrahlung hat eine Beziehung, wo etwas davon ausfließt und man etwas merkt. Und so soll auch die Liebe unter uns Ausstrahlung haben zu allen Menschen. Damit die bekommen automatisch etwas mit ab von unserer Liebe. Echte Liebe zueinander fordert immer Opfer. Und Opfer heißt immer Verzicht. Was würde Paulus wohl über uns schreiben? Amen. Ich bete mit uns. Vater, ich möchte dir danken für diese großartige Liebe, die du uns geschenkt hast durch deinen Sohn. Du hast uns vor Augen geführt, was Liebe heißt, wie Liebe handelt, was Liebe tut. Und wir müssen auch sagen, dass wir darin wirklich keine Helden sind. Dass wir noch viele Ecken und Kanten abhaben, wo wir von der Vollkommenheit der Liebe doch ein Stück weit weg sind. Danken wollen wir dir für alles, was auch schon untereinander geschehen durfte, auch in der Zeit, seit diese Gemeinde existiert, was an Liebesdiensten im Stillen immer wieder getan werden. Wir wollen dir danken für all die Versöhnung, die auch schon geschehen durfte. Aber wir wollen dich auch bitten, dass da, wo noch Gräben und Mauern sind, dass auch da wir dazu kommen, dass diese Liebe Ausdruck findet, durchbricht, eine herzliche Liebe. Eine Liebe, die beständig ist, die der Sündenmenge deckt. Herr, dazu brauchen wir deine Hilfe. Aus unserer Kraft schaffen wir das nie und nimmer. Nur wenn wir an deiner Liebe angeschlossen sind, du hast gesagt, dass deine Liebe in unser Herzen ausgegossen ist. Herr, schenke, dass wir da wirklich vorwärts kommen. Und dass das Sprechen über Liebe nicht nur ein Sprechen ist, sondern Hände und Füße kriegt. Danken dir. Bitten dich auch, dass du uns hilfst, in unserem Alltag, unserem Mann und unserer Frau zu stehen. Dass wir eigenständig auch leben können, auch als Gemeinde. Uns nicht in Abhängigkeiten geben, wo wir in die Gefahr kommen, dich zu verleugnen. Herr, in allem sind wir auf deine Hilfe und auf deine Gnade und auf deine Barmherzigkeit angewiesen.